2. Grenzenlos hören. Notizbuch Freitagsforum. Die Gesprächsrunde im Notizbuch. Jeden Freitag zwischen 10 und 12.
Werte, Tugenden, Ethik. Diese Begriffe werden zurzeit stark strapaziert. Überall ist die Rede davon, dass wir neue Werte brauchen, eine neue Wirtschaftsethik. Philosophen sind dabei die Krisengewinnler, könnte man sagen. Ihr Urteil ist sehr gefragt. So werden immer mehr Professoren und Dozenten der Hochschule für Philosophie der Jesuiten zu Diskussionen, Seminaren oder Kongressen eingeladen. Sie sollen uns den Weg zu einer solchen neuen Ethik aufzeigen. Aber vielleicht braucht es ja gar keine neuen Werte. Vielleicht reicht es ja auch, wenn wir uns wieder auf die alten besinnen. Welche Chancen gibt uns dafür die Krise? Darüber diskutiert in der nächsten halben Stunde Ina Kraus mit ihren Gästen. Unter denen ist auch ein Philosoph.
Ja, Professor Michael Bort. Herzlich willkommen bei mir in der Sendung. Rektor der Hochschule für Philosophie in München, der Hochschule der Jesuiten. Sie sind im Moment einer dieser gefragten Philosophen. Was wollen die Leute denn alle von Ihnen?
Ich glaube, die Krise, in der wir zurzeit stehen, die Finanz- und Wirtschaftskrise, provoziert Fragen und macht eine Unsicherheit deutlich, in der doch viele Menschen stecken. Die Frage nämlich, wie es weitergehen soll, was für Strukturen politisch und wirtschaftspolitisch geschaffen werden müssen, aber auch, wie wir individuell auf diese Krise reagieren, was diese Krise in uns auslöst. Ich und Kollegen von mir werden eben zu Vorträgen und Workshops eingeladen, in denen es genau um diese Fragen geht. Nach alten Werten, neuen Werten. Ich glaube nicht, dass wir neue Werte brauchen. Wir brauchen kein neues ordnungspolitisches Konzept, sondern es geht wirklich, denke ich, darum, dass wir die alten Werte mühsam in einem langen Prozess wiederentdecken. Die soziale Marktwirtschaft, denke ich, politisch und so Werte wie die Tugenden auch auf individueller Ebene.
Sie haben gerade das Stichwort gesagt, mühsam uns neu erarbeiten müssen. Das bringt mich dazu, den nächsten Studiogast vorzustellen, Rudolf Wötzel. Sie waren Investmentbanker, zuletzt bei Lehman Brothers, die ja inzwischen pleite gegangen sind. Sie haben sich mühsam einen Wechsel erarbeitet. Sie sind auf sehr hohe Berge gestiegen, sind ausgestiegen aus dem Investmentbanking, als die Krise noch nicht da war. Was war für Sie der Auslöser dafür, für sich selber nach neuen Werten zu suchen? Haben Sie nach neuen Werten gesucht?
Ja, ich habe nach neuen Werten gesucht, weil ich auch gemerkt habe, dass die Alten mich nicht mehr getragen haben. Die Alten waren eben, sich zu definieren über seine Leistung, über seine Stellung in einem Unternehmen, über einen Bonus. Also alles Elemente, die von außen kommen, wo aber die Werte nicht in einem selber ruhen. Und für mich damals war der Ausstieg vor Ausbruch der Krise jetzt nicht etwa deswegen, weil ich besonders klug gewesen wäre und geahnt hätte, was da kommen würde, sondern es waren sehr persönliche Gründe, gesundheitliche Themen, Burnout-Thema. Im weiteren Sinne eine Sinnkrise, dass ich mir gedacht habe, wenn das so weitergeht, ich jedes Jahr meinen schönen Bonus einstreiche, aber ansonsten irgendwie am Leben vorbeilebe, meine Persönlichkeit irgendwie verarmt, dann spürte ich, wird das irgendwo nicht gut rauskommen. Und von daher gab es dann mehrere konkrete Auslöser gesundheitlicher Art, andere Themen, die mich letztendlich dazu bewogen haben, rauszugehen und was komplett anderes zu machen.
Was haben Sie dann gemacht?
Es war wichtig, eine konkrete Idee zu haben, was ich tun wollte. Das war einfach diese Idee, ein halbes Jahr meinen Rucksack zu packen und durch die Alpen zu laufen, von Salzburg nach Nizza, Zeit für mich zu haben, nicht mehr davonlaufen zu können vor wichtigen Fragen, denen man als Karrieremensch immer gerne davon und einfach davonläuft.
Was Sie entdeckt haben, dazu kommen wir später noch im Laufe des Gesprächs hoffentlich. Ich möchte gern noch den dritten Gast einführen, Johannes Volkmann, Leiter des Papiertheaters in Nürnberg. Sie haben eine Aktion gemacht, die sich unbezahlbar nennt. Es ging um Werte, die nicht in Geld aufzuwiegen sind. Diese Aktion hat im Mai gestartet und soll und wird um die Welt gehen. Sie haben einen großen Tisch gedeckt. Die Leute haben aufgeschrieben, was unbezahlbar für sie ist. Was hat sie zu dieser Aktion bewegt?
Der Hintergrund meines Arbeitens ist, kommt aus der Kunst, aus der Bildhauerei und hat sich dann weiterentwickelt in die Theaterrichtung. Und daraus ist jenes Papiertheater entstanden, was seit 15 Jahren jetzt mit etwas ungewöhnlichen Inszenierungen durch die Lande oder auch durch die Welt zieht. Das Herz sitzt aber doch in der Bildhauerei oder auch in dieser Fragestellung eben, was macht unsere Gesellschaft aus? Ich habe Kunst und öffentlicher Raum studiert in Nürnberg in der Akademie, wo wir uns viel Gedanken gemacht haben und auch die ein oder anderen Dinge entwickelt haben zu diesem Thema. Und somit ist es also eine Kunstauffassung, die nicht im Galeriebereich anzusiedeln ist mit Objekten, die dann käuflich zu erwerben sind, sondern dass es eigentlich Arbeiten sind, die Impulse setzen, Bilder setzen, Gedanken freisetzen und in diesem Falle jetzt eben dieses Projekt Unbezahlbar, was eben in Nürnberg auf dem Hauptmarkt Mitte Mai stand.
War die Finanz- und Wirtschaftskrise für Sie da ein Auslöser dafür, dieses Projekt in die Welt zu setzen?
Der Gedanke war schon vorher da. Das Thema ist nicht neu, finde ich. Dann aber die Realisierung und auch die Schnelle der Umsetzung, das war auf jeden Fall gemünzt auf die aktuelle Situation.
Jetzt setzen wir das mal im Zeitraffer durch, sage ich mal. Ich würde gern mit Ihnen diese Aktion kurz einfach hier in die Sendung holen. Herr Volkmann hat Papier neben sich liegen, er hat Teller mit sich liegen. Wir bauen mal diesen Tisch auf, der da in Nürnberg allerdings in gigantischer Größe aufgebaut war auf den Hauptmarkt. Der zog sich über eine Seite des Hauptmarktes mehr oder weniger
Meter
drüber.
100 Quadratmeter, 200 Teller waren eingepackt drauf, 400 Bestecke.
Ja. Machen Sie uns zu Bildhauern. Was können wir tun, um an das Thema Unbezahlbar heranzukommen? Wir haben Besteck, das wir jetzt bekommen hier am Tisch. Das ist in Papier eingewickelt und liegt auf dem Tisch. Und die Teller werden herumgereicht. Professor Bort bekommt einen. Ich bekomme einen. Rudolf Wötzel bekommt einen Teller. Und wir packen diese Teller jetzt ein in Kopierpapier, das wir hier aus unseren Büros geholt haben. Auch mal ein, es raschelt hier aber ziemlich laut. Also wir packen diese Teller ein, legen das Besteck daneben. Naja, so richtig können wir das noch nicht, aber der Herr Volkmann macht das ganz gut. Aber es taugt dazu, um sich einen Edding zu nehmen. Und das haben die Leute auch in Nürnberg gemacht.
Ja, das Einpacken der Teller natürlich nicht. Das Raumbild haben wir natürlich so gesetzt. Der Tisch stand komplett eingepackt in Papier am Hauptmarkt. Aber dann das, was wir jetzt tun, das haben die Leute am Hauptmarkt getan.
Gut, Sie haben sich einen Stift genommen. Ich suche jetzt hier auch gerade auf dem Tisch nach einem Edding und finde ihn nicht da. Vielen Dank, Herr Wutzel. Und wir schreiben jetzt, wenn Sie einfach mal kurz draufschreiben, was ist für Sie in Ihrem Leben unbezahlbar? Was ist ein unbezahlbarer Wert? Das ist die Frage, die Sie gestellt haben, Herr Volkmann.
Ja, das stimmt. Ja.
Wir schreiben das alle mal und sind ganz gespannt, was da alles rauskommt. Ein Begriff nur, dabei belassen wir es jetzt mal.
Gut.
Ja, unsere Hörer können natürlich jetzt gar nicht sehen, was wir hier machen, aber ich lese es einfach mal vor. Und zwar steht bei dem Herrn Volkmann, vielleicht können Sie es selber, ich kann es spiegelverkehrt nicht sehen, Gemeinschaft. Bei Professor Bort steht Sinn. Und bei Herrn Wötzel steht Bewusstsein. Vielleicht können Sie kurz was dazu sagen. Herr Wötzel, Bewusstsein.
Ja, für mich ist es eine persönliche Erfahrung der meiner Wanderung, dass ich eben dieses Bewusstsein erfahren habe durchs Nachdenken über mich selber, durch die Zeit, die ich mir genommen habe, Bewusstsein darüber, wie ich bis jetzt gelebt habe, was da eigentlich schiefgelaufen ist und wie ich stattdessen gerne leben möchte. Und daraus fließen ja dann letztendlich aus diesem Bewusstsein auch die anderen Werte, die man leben will. Insofern ist es für mich ein zentraler Begriff dessen, was ich mir nicht mit Geld kaufen kann.
Professor Bort, Was steht bei Ihnen? Sinn?
Bei mir steht Sinn.
Sie haben was anderes durchgestrichen, aber dann kam doch der Sinn raus.
Ich durfte ja nur ein Wort schreiben, da habe ich mich also auf das da. Wir Philosophen, wir mögen ja gerne viel schreiben.
Ich habe auch drei geschrieben, auch drei, aber ich nehme dann auch das erste.
Also Sinn habe ich geschrieben, weil ich glaube, und das ist auch, finde ich, ein wichtig angesichts einer Krise, dass die Dinge, die eigentlich im Leben zählen und die eigentlich darüber entscheiden, ob wir unser Leben bejahen und sinnvoll finden und zufrieden mit unserem Leben sind und unser Leben als geglückt ansehen, tatsächlich Dinge sind, die unbezahlbar sind. Und das ist eben der Sinn, den wir in unserem Leben haben. Und ich glaube, der besteht aus zwei Dingen. Einmal, wenn wir lieben, wenn wir in tiefen persönlichen Freundschaften leben. Und zum anderen, wenn wir etwas tun, was für andere Menschen wichtig ist und was auch unseren Talenten entspricht. Und diese Dinge, die sind, kann man nicht kaufen, die kann man nicht bezahlen, da muss man an sich arbeiten. Da muss man Erfahrungen im Leben machen, das sind Dinge, die man vertiefen muss, aber die sind eben unbezahlbar und sind, glaube ich, die entscheidenden Dinge. Und ich finde das sehr tröstlich, dass das, was eigentlich im Leben zählt, für Geld nicht zu kaufen ist. Ich finde, das kann einen etwas relaxter machen.
Gemeinschaft, Herr Volkmann, ist Ihr Wort, das draufsteht?
Naja, ich meine, man lebt nicht alleine und das ist auch das Schöne dran. Man sieht sich eigentlich nur durch den anderen, durch die anderen. Das finde ich eine zentrale Aussage für uns, gerade auch jetzt, wo man ja so in diesem Einzelkämpfertum doch lebt und ausgerichtet ist, dass eigentlich die Kraft in Gemeinschaftsverbänden, in Freundschaften sind. Das sind Freundschaften, das ist Familie, das sind, können Arbeitsbereiche sein, Schule, also Dinge, die einen ja eigentlich weiterbringen durch den anderen.
Sie haben in dieser Kunstaktion Unbezahlbar diesen 50 Meter langen Tisch gedeckt, diese Tafel, haben diese Teller in Papier eingepackt, dann das Besteck in Papier eingepackt, dorthin gestellt, wie zu einer riesengroßen Tafel. Ich weiß nicht, wie viele Plätze diese Tafel hatte.
Also es waren 200 Teller.
Ist das dieses Sinnbild der Gemeinschaft, das Sie da aufgebaut haben, oder warum war das ein Tisch?
Der Tisch steht für Gemeinschaft, der Tisch steht für sich treffen, steht auch für die Frage, was isst man, woraus isst man, mit wem isst man was. In dem Fall war es jetzt mehr eine geistige Auseinandersetzung. Aber in diesem Raumbild ist auf jeden Fall der Begriff verbunden, ja.
Herr Wörzel, Sie machen am Ende dieser langen Reise, die Sie unternommen haben, vielleicht können Sie ein bisschen erzählen. Sie sind über hohe Berge gegangen und sind jetzt letztendlich bei einer Alm gelandet, die Sie führen wollen, oder einem Berggasthof. Da geht es auch ums Essen. Ja. Sind wir bei Professor Borts Sinn des Lebens am Ende.
So habe ich das nicht verstanden.
Naja, Sinn und sinnlich, da steckt da schon auch ein bisschen was, selbe Wortwurzel drin. Also ich glaube auch in einem erdigen, sinnlichen Leben, nicht nur, aber kann auch Sinn stecken, also Nähe zur Natur, Nähe zu den Produkten, die Natur bringt, und auch, Sie sprachen es an, die Gemeinschaft eines Restaurants, also, und die Hinwendung an andere, Gastgeber zu sein, das ist für mich auch eine neue Dimension der Gemeinschaft, die ich erleben möchte. Früher in meinem Leben habe ich natürlich auch Gemeinschaften erlebt, in Form von Teams, in Form von Seilschaften, aber da war jeder im Grunde so ein Einzelkämpfer. Erstaunlich war, dass trotzdem was Produktives rauskam, aber der Motor, sich zusammentun, war immer ein sehr zweckmäßiger, eben irgendein Projekt abzuwickeln, aber die Menschen waren da eigentlich austauschbar, erfüllten eine Funktion, und diese Denkweise hat auch die ganze Art und Weise geprägt, wie man dann Freundschaften gesucht hat als Karrieremensch, nämlich im Sinne eines Netzwerks. Was bringt mir das? Was bringe ich dem? Und wenn diese Funktionen wegfallen, fällt auch die Grundlage der Freundschaft weg. Und das war für mich eine Basis von Beziehungen, die ich nicht weiter leben will.
Hatten Sie denn, als Sie auf dieser Bergtour waren, haben Sie das schon vorher gewusst, dass Sie das nicht mehr leben wollen? Oder ist das eigentlich während dieser Wanderung auch entstanden? Wie sind Sie da hingekommen? Ja, vielleicht können Sie da ein bisschen drüber erzählen.
Mir wurden da die Augen geöffnet, weil ich auf dieser Wanderung plötzlich Menschen kennengelernt habe, die haben Verhaltensweisen an den Tag gelegt, die für mich schlichtweg verblüffend waren. Also ich ging da in Kaufmannsladen rein Und dann hat mir der Eigentümer einfach mal für 3 Tage Proviant geschenkt, weil er von meiner Idee so begeistert war. Mhm. Das war für mich als Banker undenkbar, weil ja. Wo ist die Gegenleistung?
Super.
Mhm. Oder Bergwirte, Hüttenwirte, die einfach einen bekochen und umsonst wohnen lassen. Schafwirte, der einen umsonst bei sich wohnen lässt. Bergführer, die mir das Leben gerettet haben mit ihrem Instinkt. Und also eine andere Qualität von Zwischenmenschlichkeit. Und das hat in der Tat in mir so eine kleine Revolution ausgelöst.
Wie haben die denn aber auf den Millionär in Ihnen reagiert? Sie haben ja vorher Millionen gemacht, also für andere, aber auch selbst sehr viel verdient.
Also das Schöne ist, dass diesen Menschen es vollkommen egal ist, wer ich bin oder was ich war. Ich kam da mit meiner Bergsteigerkluft. Die haben mich aufgrund dessen, weil ich mein eigenes Verhalten offenbar auch meine Art, wie ich aufgetreten bin, geändert habe, dann auch gar nicht mehr als solchen erkannt. Also am Anfang hätte ich mich noch so sehr verkleiden können. Die haben sofort den Banker gespürt. Aber nach ein paar Monaten war ich halt auch ein Bergmensch. Und das ist auch das Schöne, dass da nicht abgecheckt wird, wer, was hat der drauf, was kann der, was bringt er mir. Sondern man lässt einfach, man geht von Mensch auf Mensch aufeinander zu. Und das war eine sehr befriedigende Erfahrung für mich, eben als Mensch gesehen zu werden und nicht mehr als Funktionsträger oder sonst was.
Herr Professor Bohrt, wenn Sie zu Unternehmen eingeladen werden und die Anfragen häufen sich ja, das haben Sie erzählt, Sie haben auch ein Buch geschrieben, was in Krisen zählt. Mit was für Fragen kommen denn die Unternehmen da und die Menschen in den Unternehmen, die Führungskräfte, die vielleicht wie Herr Wötzel eher Getriebene sind, also wie er es früher war, mit was für Fragen kommen die aus? Sind die auf der Suche oder?
Also ich glaube, die Leute, die jetzt zu mir kommen und ja wissen, dass ich Jesuit bin, dass ich Philosoph bin, die suchen natürlich schon. Und die merken auf eine gute Art und Weise, dass irgendwas an der Art und Weise, wie die Wirtschaft läuft oder auch wie sie selber leben müssen, nicht so ist, dass sie das Gefühl haben, das ist wirklich gesund und ist wirklich erfüllend. Nur zu solchen Leuten habe ich Kontakt. Also ich kenne faktisch keine anderen, die jetzt sich solche Fragen überhaupt nicht stellen. Und dann geht es wirklich darum, denke ich, mit diesen Menschen darüber zu sprechen, was heißt es zum Beispiel, eine Führungskraft zu sein, was heißt das für sie als Privatmenschen. Es gibt ja dieses furchtbare Wort von dieser Life-Work-Balance, typisch amerikanisch, finde ich, in dem Sinne, als ob Work kein Teil des Lebens ist, ja. Also wenn man zwischen Leben und Arbeit unterscheidet, heißt das, in der Arbeit lebe ich nicht. Und das ist ja wirklich grauenvoll, ja. Und ich finde, so eine zentrale Frage für mich und auch für die Unternehmen ist, wie ich eigentlich als ganzer Mensch im Unternehmen arbeiten kann. Dass die Wertvorstellung, das, was ich vom Leben will und möchte, dass ich das sowohl im Privatleben mit der Familie und Freundschaft als auch in der Arbeit verwirkliche. Und dass ich nicht switchen muss, was für eine Art von Mensch ich bin. Und da versuche ich eben Wege aufzuzeigen, wie das zumindest erleichtert ist oder wie das möglich ist. Und das hängt viel von Kommunikation im Unternehmen, ja. Von Vertrauen, das die Mitarbeiter miteinander haben, ne? Von Offenheit, also von Dingen, die auch im Privatleben zählen.
Aber erleben Sie denn, dass die Unternehmen tatsächlich bereit sind, auch was zu ändern? Also das ist ja ganz schön, wenn die Arbeit auch mit Sinn erfüllt ist, wenn sie dann 70, 80 Stunden geht, ist es dem Unternehmen auch recht vielleicht. Sind die Unternehmen bereit, auch da auch was zurückzugeben an ihre Mitarbeiter? An Sinn, an Werten?
Also ich bin kein Unternehmensberater und es ist nicht so, dass ich jetzt die Prozesse der Implementierung viel begleite. Es ist zwar so, dass ich mit bestimmten Unternehmen in Kontakt bin und da auch sehe, was draus wird. Aber ich glaube, dass es für einen Philosophen erstmal wichtig ist, auch die richtigen Fragen zu stellen, den Leuten Mut zu machen, dass sowas überhaupt geht, ja. Das wird dann natürlich teilweise betriebswirtschaftlich umgerechnet, dass man sagt, ja, wenn die Arbeitsatmosphäre gut ist, dann können die Leute halt auch mehr arbeiten. Das ist natürlich der falsche Grund, finde ich, ja. Aber es zeigt zumindest, dass das nicht völlig wahnwitzig ist und unsere Wirtschaft zusammenbrechen würde, wenn wir einfach ein menschlicheres Arbeitsumfeld schaffen. Und das ist gerade in Zeiten der Krise so wichtig, weil Zeiten der Krise Zeiten hoher Belastungen sind für die Menschen. Und ich glaube, wenn Menschen sehr belastet sind und unter hohen Spannungen stehen, dann muss das ausgeglichen werden, sonst werden sie überlastet und brechen. Und um diese Belastung zu reduzieren, da sind eben wirklich Freundschaften und Vertrauen und Offenheit. Also man sagt soziale Netzwerke in der Soziologie, damit meine ich aber eben nicht so Freundschaften, solange mir der andere nützt, sondern wirklich, dass man sich gehalten weiß wie in einem Netzwerk von Menschen, von Freunden, von Familie. Aber auch von der Frage, wie das im konkreten Arbeitsplatz ausschaut. Ja. Wie spricht man über Konflikte? Wie transparent sind Karrieregänge? Das sind alles, finde ich, wichtige Fragen.
Johannes Volkmann, Leiter des Papiertheaters in Nürnberg. Wie wirkt das denn auf Sie, diese Diskussion in der Wirtschaft, in den Unternehmen um das Thema Arbeit zum Beispiel? Sie sind Künstler, Sie leben in einem ganz anderen Umfeld, als zum Beispiel der Herr Wötzel früher gelebt hat.
Also die Themen sind mir sehr vertraut, auch wenn sie jetzt im Konkreten sicherlich anders sind, aber die Themen, um was es eigentlich geht, und die sind in der Kunst auch benannt. Ich meine, es gibt Leute wie Joseph Beuys, der Zitate geprägt hat, vor der Frage, was sollen wir tun, kommt die Frage, wie sollen wir denken? Und das sehe ich von meiner Seite der Bildhauerei auch als eine zentrale Sache an, dass die Arbeit, naja, ich meine, ein Gedanke ist ja schon sowas wie eine Skulptur, weil er dann das zur Realisierung bringt. Also das, was du denkst, so wie deine Einstellung ist im Leben, ist die Form, wie unsere Welt geprägt wird. Und von dem her ist so ein philosophischer Gedanke, wenn es darum geht, Gedanken sich zu machen, sind wir Künstler ja auch dran, dass wir an Gedanken im weitesten Sinn arbeiten. Unsere Mittel sind halt die Bilder, die wir dafür wählen.
Wie ist bei Ihnen die Work-Life-Balance? Um das Wort doch nochmal zu sagen, das hässliche Wort von der Unterscheidung zwischen...
Also wir hatten es ja vorher schon mit den Überstunden gerade, wie wir hier hochgegangen sind, wo ich gesagt habe, Überstunden, das Wort kenne ich nicht, weil für mich ist das Leben in der Form, wie ich es tue, Arbeit und gleichzeitig auch Freizeit. Also ich denke, es gibt einen ganz großen Bruch in unserer Gesellschaft, ist diese Trennung von Arbeiten und Freizeit, der ja in der Charta von Athen da so festgelegt wurde, dem wir immer noch unterliegen und auch, was ja auch gepflegt wird durch Hochglanzbroschüren und Werbung und Bilder. Das Glück liegt im Urlaub und die Last liegt in der Arbeit. Sehe ich nicht so. Ich finde Arbeiten schön. Ich finde Arbeiten spannend. Es gibt mir Kontakte, wir sitzen hier zusammen durch unsere Arbeit in dieser Runde.
Aber ich meine, wir sind natürlich alle drei in einer ganz außerordentlich privilegierten Situation, nämlich dass wir das tun, was wir lieben. Ja. Und deswegen stellt sich natürlich die Frage nach Freizeit und Arbeit oder Überstunden überhaupt nicht. Ja? Das ist natürlich anders für Leute, finde ich, die jetzt einfach einer Arbeit nachgehen müssen, um damit das Geld zu verdienen, wo jetzt die Frage nach der Selbstverwirklichung oder das Tun, was an Fähigkeiten und Kreativität in einem steckt, überhaupt keine Rolle spielt.
Das ist ja schon eine gesellschaftliche Aufgabe dann auch wieder, also die
richtig,
im Prinzip
stimmt.
In der Bildung anfängt. Ja. Und das ist vielleicht auch das Zentrale, wenn es um die Krise geht, wo ich sage, also die Bildung ist das Thema, was es zu berücksichtigen gilt, weil, ich meine, wie bei Ihnen, man ist erzogen worden, dass man Erfolg hat, dass man Geld hat, dass das Ding gut läuft, dass man erfüllt, so, und eigentlich aus dieser Erfüllerrolle, was man so lernt, als Muster in unserer Gesellschaft, dem andere Werte entgegenzusetzen, von ja eben Gemeinschaft zum Beispiel, von Kreativität, von Nächstenliebe und so weiter.
Herr Wötzel, Sie sind angesprochen. War das bei Ihnen so ein geradliniger Weg dahin, in die Investmentbranche ein Banker zu sein, der sein Leben damit zubringt und dem ganzen Beruf auch widmet?
Es ist nicht so, dass man sich hinsetzt am Ende seines Studiums oder Abitur und sagt, ich werde jetzt dann irgendwann mal Vorstandsvorsitzender bei Audi oder so. Aber es ist eher so, dass man sich in eine Rolle reingibt, wo man, egal in welchem Umfeld man sich bewegt, will man immer möglichst schnell an die Spitze schwimmen. Und dann ergibt sich so ein Automatismus, dass sie halt irgendwo an der Spitze landen. Wo genau, ist nicht klar. Sie sagten auch vorhin, die Unternehmen und ihre Kultur. Ich denke, das Problem ist, Unternehmenskultur, Unternehmen sind ja keine Abstrakter, das sind von Menschen geprägte Organisationen. Und wer prägt die Kultur in den Unternehmen, sind in erster Linie natürlich die Führungskräfte, der Vorstand und so weiter. Also muss man sich anschauen, wie sind die Prägungen dieser Leute? Und da ist in der Tat so, dass die halt ein unheimliches Maß an Bereitschaft zur Selbstaufgabe haben für ihre Karriere. Das sind oft Menschen, die eben nicht die Ausgewogenheit zwischen Werten, Familie und Karriere haben. Und solche Menschen, für die ist natürlich völlig unvorstellbar, dass einer sagt, ich mache nur von 9 bis 5 meinen Job und ansonsten habe ich meine anderen Interessen. Denn diese Art von Denke sickert sozusagen ins Unternehmen durch und prägt die. Also wenn man ein Unternehmen verändern will, muss man dort anfangen, wo diese Elite, diese Führungselite, ja, ausgebildet, geprägt wird. Und ich habe es selber erlebt, ich war auch Teil dieser Bildungselite, MBA und so weiter. Da ist es einfach so, dass da ein durch und durch wettbewerbsleistungsrenditeorientierte Ausrichtung stattfindet. Natürlich gibt es einen Philosophiekurs, aber das ist dann, und damit man seine Noten bekommt. Mhm. Aber also da, glaube ich, muss man fundamental ansetzen, das Bewusstsein zu schärfen bei diesen Menschen. Was heißt es eigentlich, wenn ich führe? Was heißt es, wenn ich Verantwortung für 30.000 Leute habe? Was sind eigentlich für Schicksale dahinter? Da sollte ich vielleicht auch mal eine Stunde pro Woche an der Werkbank stehen. Es gibt Manager, sind in Deutschland noch weniger schlimm, in anderen Ländern, die haben absolut jegliche Bodenhaftung verloren zu dem, was eigentlich unter ihnen da abgeht, wofür sie ja eigentlich verantwortlich sind. Mhm. Also wenn man da mehr sinnvoll Pragmatismus hat, die Leute da reinführt, die Manager, wissen, einfach mal mit normalen Menschen zu reden, deren normalen Bedürfnisse zu kennen, dann werden sich auch die Kulturen in den Unternehmern ändern. Und so eine Krise ist eine Chance, um das zu tun.
Ja. Sie sind ja selbst, Sie haben sozusagen in dem Hamsterrad sind Sie gelaufen, haben mitgemacht, haben auch immer von, haben Sie mir im Vorgespräch auch erzählt, auch mehr oder weniger von einem Ausstieg geträumt, was sehr viele in dieser Branche interessanterweise tun, dass sozusagen man scheffelt Geld oder sichert sich irgendwie ab und macht dann so mit, immer mit der Idee, irgendwann sozusagen, da mache ich dann, da verwirkliche ich mich dann selbst. Ist das nicht sozusagen Teil des Problems? Kann man dann diese, jetzt die Werte, die zum Beispiel Professor Bort in die Unternehmen trägt, überhaupt nicht in so ein System einbinden? Weil man will ja möglichst schnell raus aus dem System.
Also in der Tat, ich glaube, das ist eine fundamentale Lebenslüge, in der man sich da bewegt, nämlich zu sagen, heute ist eigentlich, das heute entwertet man total. Und sagt, man lebt eigentlich nur fürs Morgen. Und es kommt dann möglicherweise gar nicht. Oder man schiebt es immer raus. Also den fundamentalen Fehler habe ich auch gemacht. Und ich habe ihn jetzt korrigiert. Aber richtiger im Rückblick wäre es natürlich ab Anfang einer Karriere zu überlegen, ich muss so leben, dass ich auch jetzt sagen kann, das heute ist sinnvoll. Mhm. Und ich fühle mich da wohl drinnen. Aber es ticken viele so.
Gibt denn die Krise im Moment? Man hat ja das Gefühl, die Schrauben werden einfach noch ein bisschen mehr angedreht. Jetzt kommen auch erste Lichtblicke am Horizont. Gibt die Krise diesen Werten wirklich eine Chance oder geht eigentlich alles so weiter wie bisher und nur noch ein bisschen schneller? Oder also, mit noch mehr Angst, man könnte das Ganze verlieren?
Ich meine, das ist immer eine Frage, wie, also grundsätzlich bin ich da sehr realist, dass ich sage, die meisten werden, wenn irgendwie wieder die Gier, die Spekulation, die Fantasie auf große Gewinne kommt, werden wieder ins alte Muster fallen. Aber vielleicht ist auch nicht das Entscheidende, wenn nur 10% aufgrund der persönlichen Krise und so ein Leidensdruck erzeugt ja immer ein Undenken, denke ich, wenn die das schaffen, ihr Leben anders aufzustellen, und auch der Feedback auf mein Buch gibt mir da Hoffnung, dann
hat die
Krise...
Über die Berge zu mir selbst.
Da hat die Krise dann schon ihren Sinn gehabt. Also sicherlich, ich denke mal, es wird kein Massenphänomen sein. Dazu ist die Verankerung der Konsumgesellschaft und der ganzen Themen viel zu stark. Und die Leute fühlen sich ja im Grunde immer noch sehr wohl. Aber wenn ein paar da umdenken, vielleicht auch ein paar Führungskräfte umdenken, kann das Auswirkungen haben, die positiv sind.
Professor Bort, glauben Sie, dass die dass tatsächlich in dieser Krise, so wie sie im Moment ausgestaltet ist und wie sie gerade sich auch ein bisschen sortiert, dass da diese neuen Werte oder die alten Werte wirklich eine Chance haben, oder haben wir zu viel Angst davor?
Also der neue Familienmonitor, der vor ein paar Tagen vorgestellt worden ist, zeigt ja, dass jetzt auf einmal die Bedeutung der Familie wieder steigt für die Menschen. Da wird kein Zusammenhang zur Krise hergestellt, aber das ist, denke ich, ganz offensichtlich, dass Menschen angesichts einer Lebensunsicherheit enger zusammenrücken. Das kann natürlich sein, dass es dazu führt, dass es in den Familien viel mehr kriselt und es viel mehr zu Krächen kommt, weil sie auf sowas nicht vorbereitet sind. Aber prinzipiell glaube ich, dass das ganz automatisch so ist, dass man sich darauf besinnt, was mir eigentlich Halt und Stabilität gibt.
Aber ich würde gerne nochmal auf den normalen Arbeitnehmer zurückkommen, den Sie vorhin hier so reingebracht haben. Wie kann für den sich etwas ändern durch die Krise?
Ich glaube, das ist eben das Neuentdecken von tiefen persönlichen Beziehungen. Das ist durchaus, das wollte ich mit dem Familienmonitor sagen. Das ist ja nicht ein Monitor, der von Managern über Manager geht, sondern über die gesamte Bevölkerung. Dass das tatsächlich ein Phänomen ist, das ich begrüße, weil es da eben um ganz ursprüngliche Werte wie Vertrauen, wie Liebe geht. Und das sind Dinge, die uns glücklich machen.
Johannes Volkmann, glauben Sie, dass die Krise den neuen Werten eine Chance gibt?
Ich bin grundsätzlich Optimist. Deshalb sage ich langfristig ja. Im Moment, was getan wird, sehe ich es problematisch an. Es wird gehalten und geflickt, wo immer es geht. Aber, um Beuys nochmal zu zitieren, die Gedanken sind zumindest geboren, dass man nach anderen Modellen sucht, in Bildung, in einem Leben zusammen, in einem Wirtschaftsdenken. Und ja, deshalb.
Also Ihre Aktion wird auch weiter noch gebraucht. Sie ziehen jetzt mit Ihrem Riesentisch oder bauen den in verschiedenen Städten weltweit auf. Unbezahlbar ist genau. Die Frage, die auf diesem
die
Tisch
Idee
steht.
Die Idee ist, dass wir jetzt durch verschiedene Städte wandern und den Tisch mit der gleichen Frage so aufstellen.
Wir haben auch so einen kleinen Tisch hier aufgebaut und ich verrate jetzt noch, was ich auf meinen Teller geschrieben habe. Meine drei Worte waren Momente mit Freunden. Also auch ich bin, für mich ist unbezahlbar die Beziehungen zu den Menschen, die einem wichtig sind. Und damit ist das Freitagsforum zu Ende. Zu Gast waren Professor Michael Bort, Rektor der Hochschule für Philosophie der Jesuiten in München, der ehemalige Investmentbanker und jetzt Buchautor Rudolf Wörzel und bald Restaurantbetreiber auf einer Alm in Österreich, Schweiz. In der Schweiz. Und Johannes Volkmann, Leiter des Papiertheaters Nürnberg. Vielen Dank, dass Sie mit mir diese Frage diskutiert haben.